close was that to a nosedive?
Mega Böe von hinten.
Brauchen wir nicht reden.
Keine Chance. Schade.
Innerhalb von kürzester Zeit frischt der Wind bis auf 30 Knoten auf.
Absolutely flying. Top Gun, Jet Fighter Stuff.
Unüberhörbar die Freude beim norddeutschen Regattaverein.
Die paar Sekunden, die wir da standen und dann gesehen haben, wie die deutsche Flagge am Fahnenmast gesetzt wurde, war unglaublich emotional einfach.
An amazing race and a huge performance from Philip Bull, considering he was battling it out for those bronze medals.
And they're going for the Spinnaker again.
Was geht ab, liebe Leute da draußen? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Viel Wind um Nix, dem Podcast aus dem Herzen des Segelsports. Mein Name ist Toni, ich sitze hier im wunderschönen Hamburg und an meiner virtuellen Seite durch das lange Kabel ist der Flo. Was geht, Flo?
Moin, grüß dich, Toni. Wie geht's dir?
Bin ganz ehrlich, immer noch ein bisschen durch. Heute ist Dienstag, aber das Wochenende hat auf jeden Fall seine Spuren hinterlassen.
Ja, ich hab gehört, da war was am Wochenende und ich kann ja ein bisschen anteasern, du hattest ein Lebensereignis, was jetzt schon gefühlt Ewigkeit zurücksieht, oder? Also wenn man jetzt fragt, Toni, wie lange bist du jetzt verheiratet, dann ist deine Antwort...
Seit Samstag.
Also ewig quasi.
Es ist jetzt nicht mehr so, dass man sagen kann, seit 14 Uhr, sondern man muss jetzt schon in Tagen angeben, aber die Leute müssen sich ja tatsächlich auch an deinen neuen Namen gewöhnen. Flo, hast du es schon geändert überall auf der Webseite?
Nee, noch nicht. Also so schnell bin ich dann doch nicht, aber habe ich auf dem Zettel.
Ja, und jetzt müssen wir die Spannung natürlich lüften. Ich bin in Zukunft unterwegs unter Toni Polenz. Freue mich darüber natürlich sehr. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es um ein Thema, was wir quasi schon mal hatten im Podcast und jetzt heute das Ganze mit einem Gast ein bisschen unterfüttern wollen. Und das Thema, oh Flo, welche Folge war das? Wieder top vorbereitet hier der Kollege. Da haben wir
die Folgenummer weiß ich auch nicht, aber es geht so ein bisschen darum, besteht eigentlich der Segelsport im Regattasport eigentlich nur aus dem olympischen Segeln oder ist das Feld eigentlich viel größer, beziehungsweise würde es dem Segeln schaden, wenn Segeln nicht mehr olympisch wäre? Das war damals die Folge und jetzt haben wir so ein bisschen das Follow-up mit einem Gast.
Genau, und Lukas ist auch einfach nur viel zu gut erzogen, sonst hätte er jetzt schon mal reingerufen und gesagt, nee, natürlich gibt's viel mehr als olympisches Segeln. Heute bei uns ist Lukas Hesse. Lukas, was geht?
Servus. Erstmal vielen Dank für die Einladung und Toni, erstmal noch herzlichen Glückwunsch. Frisch verheiratet, super. Und ja, mir geht's gut soweit. Wie geht's euch?
Danke, danke, danke. Ja, wie gesagt, ein bisschen mitgenommen, aber das ist einfach ganz schön viel Organisation, so eine blöde Hochzeit. Nee, das schneide ich raus. Ist einfach ganz schön viel Organisation und wenn das dann durch ist, dann fühlt man sich schon auch ein bisschen erleichtert. Lukas, wo bist du gerade?
Ich bin ausnahmsweise mal in der Heimat in Bayern in der Nähe vom Chiemsee und sitze gerade in meinem Tiny House, was ich gerade zusammen mit meiner Freundin baue. Und genau, gerade mal ein paar Tage frei.
Wie viel Quadratmeter gönnt ihr euch da?
16.
Boah! Ich will nicht lügen, mein Zimmer im Wohnheim in Potsdam war größer.
Aber der Grundriss war sicher nicht so gut wie hier.
Nein, das auf jeden Fall nicht.
Macht Spaß. Das, was man im Studium gelernt hat, endlich mal in der Praxis umsetzen.
Was studierst du denn, Lukas?
Innenausbau an der Technischen Hochschule in Rosenheim. Fragen mich immer ganz viele, was man denn da eigentlich macht. Es ist so ein bisschen die Schnittstelle zwischen dem Handwerkern, quasi die den kompletten Innenausbau von Häusern, Bürogebäuden und Co. machen, zu quasi den Architekten. Und wir sind quasi die Fachplaner, die dann von Akustik über Bauphysik, Elektroinstallation und Co. Dort in fast alle Gebiete des Innenausbaus irgendwie Einblick haben und dort mitplanen sozusagen.
Okay, ich habe jetzt schon was gelernt. Flo, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich wusste nicht, dass man das studieren kann.
Den Studiengang, den gibt es auch nur in Rosenheim. Also.
Ja. Ich wundere mich sowieso immer, was man alles studieren kann in unterschiedlichen Fächern. Ja, spannend auf jeden Fall. Toni, ich weiß nicht, ob du es wusstest.
Ja.
Aber ich hab ja den Lukas das erste Mal, ich weiß nicht, Lukas, musst du auch mal sagen, ob ich dran erinnerst, aber ich glaube, wir haben uns das erste Mal vor, es ist ja 10 Jahre her oder noch länger, auf einer gemeinsamen Bühne kennengelernt, so ein bisschen.
Da war was.
Der alte Mann erzählt von früher. es gab ja eine Zeit lang mal dieses Audi Sailing Team Germany und in dieser Zeit gab es die Sailor Awards. Da wurden ja einmal im Jahr quasi die Segler des Jahres gekürt und unter anderem gab es da damals die Kategorie für so einen Medienpreis und da konnte irgendwie jeder mitmachen. Und da haben Lukas und ich teilgenommen, also mit ganz vielen anderen, und haben ein Video eingereicht. Also da ging es darum, wer schneidet das beste Sägevideo, ist auch von der Fachjury bewertet worden. Und
dann gab es ein Publikumsvoting.
Ja, nicht so. Ja, genau. Und genau, das spielt da auch noch mit rein. Und dann gab es irgendwie 2 Gewinner, und zwar Lukas und mich.
Ah, aber ihr habt nicht zusammengearbeitet.
Nee, das also war doch so, das war die STG Video Awards oder so hieß es. Und war doch, genau. Erik und Tommy hatten ja ein cooles 49er-Video und ich bin da mit meinem Opti-29er-Video dagegen angetreten. Erik und Tommy natürlich schon in Kampagne mit riesengroßer Reichweite und ich mit meinen nicht existenten Followern. war ziemlich witzig.
Genau, ich hatte halt das Video von Erik und Tommy geschnitten.
Ja. Genau. Okay. Das weiß ich noch.
Es passt ja, Lukas. Wir haben dich ja auch in einer anderen Folge schon mal für deine gute Social Media Arbeit gelobt oder halt als Positivbeispiel benutzt. Also hattest du auch die Seite schon immer so ein bisschen in dir drin. Interessant, ja. Interessant.
Ja, das war super witzig, weil Erik und Tommy haben natürlich ganz am Ende dann schon eindeutig auch die meisten Stimmen online dann bekommen gehabt. Aber sie haben sich dann dazu entschieden gehabt, den Preis, das war glaube ich die GoPro Hero 3, die es da gab, dann mir zu schenken. Und tatsächlich filme ich mit der immer noch. Also die lebt immer noch, die GoPro. Unkaputtbar.
Ja, mega.
Mega.
Es gibt so ein lustiges Foto von der Veranstaltung, also quasi von der Preisübergabe. Da stehen Lukas, ich und Jochen Schümann auf der Bühne. Und das Lustige war, dass Lukas damals halb so groß war wie ich. Und inzwischen ist, glaube ich, Lukas ein Kopf größer.
kann gut sein. Wie alt war ich da irgendwie? 15 oder so.
Ja. Wenn wir jetzt eh schon in der Vergangenheit sind, Jungs, Lukas, dann erzähl uns doch einfach mal ein bisschen was zu deinem Werdegang, zu deinem seglerischen Werdegang. Du hast schon gesagt, du bist am Chiemsee groß geworden. Ich nehme an, du hast auch mal im Opti gesessen. Erzähl uns doch einfach mal so ein bisschen, wo du herkommst. Und dann kommen wir dann natürlich auch gleich dazu, wo du hin willst. Ne? Also, aber erstmal ja. Grundlagen.
Genau. Erstmal habe ich hier am Chiemsee in Seebrugg zum Segeln angefangen mit 6 Jahren. Meine Eltern haben aber absolut nichts mit dem Segeln zu tun gehabt, sind zwar beide Sportler, Mama hat Basketball gespielt, Papa Volleyball, aber absolut keine Berührungspunkte mit dem Segeln gehabt. Nur über Freunde von meinen Eltern, die hatten einen alten Classic Tornado am Chiemsee liegen, da waren wir halt im Sommer ein paar Mal und irgendwann haben sie mich einfach zu den Opti-Anfängern so mit dazugestellt, sag hier, probier doch mal aus. Nichts ahnend, wo das irgendwann mal hinführen würde. Und genau, habe dann dort im Opti angefangen, ganz normal die regionalen Regatten hier und da dann über Opti-Liga und Co. mitgesegelt, dann wirklich einfach Spaß dran gehabt und wir wohnen echt mitten am Land hier, 3/4 Stunde weg vom Chiemsee, also da wirklich jedes Wochenende meine Eltern schön 45 Minuten mich da zum Training gekarrt und dann halt die ganzen Regatten hier in Bayern und Gardasee ging es dann auch relativ früh los, ist ja von hier auch nicht so weit, dort quasi im Opti.
Ja, ihr Glücklichen.
Das nutze ich auch gnadenlos aus, auch heute noch, weil am Chiemsee hat es einfach keinen Wind und am Gardasee, der ist von mir irgendwie 4 Stunden weg. Da ist die Entscheidung immer einfach, wo man am Wochenende hinfährt. Und dann, ja, ging es weiter im Opti, dann irgendwann die deutsche Meisterschaft irgendwie die erste Mal mitgefahren, dann WM, EMA, auch immer ganz knapp qualifiziert, ganz knapp irgendwie unter die Top 80 gerutscht. Aber dann Warnemünde mit eins meiner Lieblingsreviere, wo es immer schön Wind hatte. Ja, habe ich dann tatsächlich zweimal mich qualifiziert. Einmal für die nordamerikanische Meisterschaft in Mexiko war die damals auf so einem See. Und genau, dann 2012 oder 13 war die Opti-WM am Gardasee. Und da habe ich mich zusammen mit Nils Sternbeck und Co. auch qualifiziert. Und dann sind wir da als deutsches Team quasi ins Heimrevier gefahren an den Gardasee. Was natürlich auch richtig lässig war und haben ja auch ein richtig gutes Ergebnis dort eingefahren. Als Team zusammen die Silbermedaille in der Nationenwertung geholt damals. Ich glaube, ich bin Siebter geworden insgesamt. Also da schon mal so im Opti ein bisschen die internationale Luft geschnuppert auf jeden Fall. Und auch mit eins der für mich heute noch wichtigsten Events war danach, hat der Royal Bermuda Yacht Club aus jeder Nation eigentlich so mit den besten Seglern eingeladen und Nils wollte damals nicht fahren. Und dann wurde ich gefragt, und ich sagte, ja, natürlich fahre ich dahin. Dann eine Woche,
let's go,
eine Woche nach Bermuda und dort quasi nur Englisch gesprochen, ins kalte Wasser geschmissen, so mit 13 Jahren da. Nur Englisch, wenn du seitdem du am Flughafen landest, kein Wort Deutsch mehr gesprochen für eine Woche. Mhm. Zu den Zeiten, wo es mit Handys und Co. und irgendwie auch noch ein bisschen schwieriger war dort. Und dort einfach richtig coole internationale Freundschaften geknüpft, die bis heute noch anhalten und wir heute immer noch so eine, sag ich mal, ja, irgendwie Bermuda-Community haben. Und das war wirklich eins der coolsten Ereignisse. Genau, und dann weiter im 29er.
Darf ich eine Frage stellen, Lukas?
Ja.
Ich finde, das hört man nicht so oft, dass jemand, wo die Familie überhaupt keinen seglerischen Background hat, dass da so viel Erfolg rauskommt. So. Einfach, weil das ja schon so ist, dass die Familie immer einen großen Teil spielt. Ja, also du hast jetzt schon angesprochen, die ganze Fahrerei. Ja, aber es ist ja auch so, dass einfach, wenn jetzt zu Hause ein bisschen gesegelt wird, dann hat man oft ein bisschen einen besseren Einblick ins Material und kann irgendwie nochmal über irgendwelche Situationen oder auch einfach so Grundlagen, die irgendwie taktisch wichtig sind, so ein bisschen reden zu Hause. Und wenn das nicht passiert, dann braucht man ja schon echt gutes Training und echt jemanden, der dich da an die Hand nimmt. Und meine Frage ist jetzt eigentlich eher, weil das, glaube ich, so ein bisschen vorausschauend ist auf das, was jetzt kommt. Habt ihr da viel alleine gemacht? Hattest du da einen starken Verein, der dich an die Hand genommen hat? Oder wie sah diese Opti-Zeit aus?
Ja, also bei mir der Verein in Seebruck am Chiemsee ist ein kleiner Verein. Wir hatten schon immer eine, ja, sag ich mal, ganz gute Opti-Gruppe, aber nie über Level, da fährt mal einer zur deutschen Meisterschaft hinaus. Also das war das absolute oberste Level, was wir auch jetzt aktuell im Verein erreichen, dass mal jemand zur deutschen Meisterschaft fährt.
Was ja, wenn man das ergänzen kann, voll reicht. Ja,
ja, also, das reicht.
Ist ja super, so eine Vereine braucht man auch. Und alles soll gar nicht so klingen, als ob das jetzt wenig ist oder zu wenig. Aber dann ist ja trotzdem die spannende Frage jetzt quasi, wie kommt dann da einer so raus und hat euch da jemand geholfen oder ist es Eigeninitiative gewesen?
Was ganz cool war, dass Jakob und Andi, die jetzt auch 49er richtig gut unterwegs sind, kommen auch bei mir aus dem Club. Der Vater von Andi, Christian, selber Tempest-Weltmeister, super gut A-Kart-Segler, hat zwischen Flying Phantom am Chiemsee liegen. Der hat mich damals mit an die Hand genommen, so ein bisschen. Die Jungs sind zwar 2 Jahre älter als ich, aber der hat mich immer so mit zu den Regatten mitgenommen im Wohnmobil. Bin ich dann immer mit den großen Jungs dann da unterwegs gewesen. Und der ist eigentlich, sag ich mal, so ein Segelmentor für mich gewesen. Mit meinen Eltern dann immer wieder gequatscht, hier, ihr müsst mal zu der Regatta hinfahren, hier und da. und dann auch mal mit Trainern geschaut, wer denn da, welche Trainingsgruppe denn da passen würde. Und dann haben meine Eltern halt auch immer geschaut, so, okay, wo ist denn eine gute Trainingsgruppe, wo kann ich hin, welcher Trainer, wer denn was. Aber natürlich auch, also vom Opti-Segeln hatten meine Eltern absolut keine Ahnung. Die haben mit mir das Ganze gelernt, sozusagen.
Ja, zum Glück.
Und dann immer ja, und so ist es halt Stück für Stück, dann von der einen Trainingsgruppe in die nächste und dann irgendwann dann da in Bayern quasi in der Kadergruppe gewesen mit Lutz Kirchner als Trainer, auch immer noch ein sehr guter Freund von mir, und der hat uns dann damals richtig gepusht und mit dem, da hat die Kombination zwischen Sportler und Trainer richtig gut funktioniert bei uns und dann haben wir einfach Gas gegeben. Dann zwei Jahre oder so voll durchgezogen und dann...
Hast du den Opti hinter dir gelassen?
Ja, irgendwann schon. Obwohl ich im Opti, ich habe am Legada-Meeting mal einen Opti gewonnen. Den habe ich immer noch.
Lustig.
Ja. Genau. Nee, und dann
bist du in den 29er gegangen, richtig?
Genau, 29er, da haben wir ja auch eine gemeinsame Story, Toni.
Ja. Das genau.
War ja auch ganz witzig.
Will ich jetzt natürlich auch noch hören.
Ja, natürlich. Da dann einfach auch ganz normal über den Landeskader erst und dann Bundeskader rein. Dort mit einem ganz coolen Segelpartner aus Starnberg gehabt, wo wir auch viel Spaß zusammen hatten. Und da, ja, einfach Gas geben. Das dann über Marc Schulz am Stützpunkt Süd, dann haben wir dort eine gute Trainingsgruppe aufgebaut, gutes Wissen aufgebaut über die Jahre. Und sind dann eben 2016 im Dezember, nach Auckland gefahren, zu den Youth Worlds. Und da war Toni auch mit als Trainer dabei.
Zwar, genau, ich bin relativ kurzfristig eingesprungen als Trainer. Vor allem eher wegen meinen 420er Fähigkeiten quasi. Weil Marc war ja da auch dabei für die 29er und das war auf jeden Fall eine total starke Veranstaltung, weil die Kiwis legen sich ja immer so ins Zeug, ne? Wenn die Welt einmal auf sie guckt, dann haben die sofort den Reflex, der ganzen Welt zeigen zu wollen, wie toll es da ist, als ob man das noch irgendwem zeigen oder erklären muss, ja.
Aber ja, ich meine, allein eure Boote, auf denen die Coaches waren, waren alte America's Cup Boote. Also, ja. Das können nicht viele Nationen.
Ich war viel auf der Steinlager, die das Whitbread gewonnen hat. Hab da schön in der Koje gepennt in der Mittagspause. Also, muss man auch erstmal machen, ja. Und, ja. Und im Hintergrund hat hier Team New Zealand mit dem Katamaran für den America's Cup trainiert. Also.
Ja, wir haben sogar einmal probiert, in die Teambase reinzukommen. Das weiß ich noch, aber da sind wir gnadenlos dran gescheitert.
Das wusste ich noch nicht.
Das war dann doch zu viel,
dass ihr das versucht habt.
Du warst, glaube ich, mit dabei. Haben wir einmal so einen Spaziergang mal am Hafen längs gemacht und dann wollten wir da irgendwie rein und dann sind wir da vor den Hallen gestanden, sind nicht reingekommen.
Das klang jetzt nach so einer Geschichte, als ob ihr nachts nochmal einen Versuch gestartet habt.
Oder? Nee. Du meinst, von dem Studentenwohnheim,
wo wir untergebracht waren.
Stimmt, die Studentenwohnheim. Ah. Ja, sehr gut. So,
ja.
Und Lukas, jetzt kommen wir dann eigentlich zu dem Thema der heutigen Session. Du hast dann irgendwie, du wolltest immer weiter, immer besser werden und hast dann auch einen 49er natürlich erstmal ins Auge gefasst. Kannst du nochmal kurz einen Abriss erzählen, aber vor allem können wir jetzt eigentlich, glaube ich, auch dazu kommen langsam, dass das dann nicht so richtig funktioniert hat. Was du jetzt machst quasi.
Ja, genau, ich bin ein ganz...
Warum segelst du nicht mehr 49er?
Warum segel ich nicht mehr 49er? Erstmal, der 49er ist ein richtig geiles Boot, macht richtig Bock zu segeln. Und ich habe die Zeit, die ich im 49er verbracht habe, waren ja auch fast 3 Jahre, auch richtig genossen. Super coole Grundausbildung dort auch bekommen. Dort eben jetzt auch in Kiel dann 1,5 Jahre im Wohnwagen gewohnt, am Stützpunkt, um dort wirklich das alles voll mitzunehmen. Dann war es aber einfach Ende letzten Jahres, lief dann die Junioren-WM absolut nicht gut für uns und habe dann einfach gemerkt, okay, irgendwas läuft hier gerade nicht so gut, hat mit meinem Segelpartner am Ende nicht mehr so gut funktioniert und habe dann einfach mal gesagt, okay, ich muss hier jetzt mal was ändern. Ich habe richtig Bock auf Segeln, es macht aber gerade einfach nicht so viel Spaß in dem Umfeld, in dem Boot. Und habe gesagt, okay, ich möchte jetzt einfach mal ein Jahr, setze ich mir mal, wo ich was anderes ausprobieren möchte. Und habe dann auf Instagram geschaut oder wie man halt so durch die Gegend scrollt und irgendwie coole Segelvideos anschaut, dass es dort den Foiling 69F gibt. Und da habe ich immer wieder so Videos reingespielt bekommen. Und habe ich mal geguckt, okay, wo haben die denn gerade ihren nächsten Event? Dann habe ich gesehen, okay, die sind am Wochenende am Gardasee. Und ja, fährst du mal runter, ist ja nicht weit. Und dann habe ich einfach eine E-Mail an die hingeschrieben, hey, ich komme, kann ich irgendwie mit aufs Mutterboot? Und dann habe ich geschrieben, yo, kannst du? Habe ich die Nacht vor Aufregung fast nicht gepennt, bin am Samstagmorgen um, weiß nicht, 5 Uhr morgens dann hier losgefahren, damit ich auch richtig pünktlich unten bin. Unten angekommen und dann erst mal diese Boote angeschaut und dann einfach ein Wochenende dort quasi mit dem Motorboot hinterhergefahren und war natürlich sofort angefixt von dem Ganzen. Mir das dann alles ordentlich erklären lassen und wie denn da das Race-Format ist, was es denn da für Möglichkeiten gibt. Und genau, so hat das Ganze dann angefangen.
Also, das ist ja schon wieder so eine Geschichte, die einem die Leute gar nicht glauben, weil das ist ja, klingt ja einfach viel zu einfach. Ja,
ja es, im Nachhinein halt ist es auch so einfach. Genau, ich habe es einfach mal gemacht. Ich habe gemerkt, okay, im Fortinale läuft gerade nicht so und ich mache das jetzt einfach mal. Was habe ich zu verlieren? Ein Wochenende an den Gardasee zu fahren, coole Segler kennenlernen, cooles Boot. Und dann sehe ich schon, was passiert. Und habe es einfach mal gemacht, ohne viel nachzudenken. Ja. Und das...
Das ist wahrscheinlich eh ein guter Ratschlag fürs Leben.
Jetzt wird es ja erst spannend. Jetzt ist halt die Frage, okay, du bist da runtergefahren, angefixt. Jetzt sind ja die nächsten Schritte dran. Wo kriege ich so ein Boot her? Wo kriege ich das Geld dafür her? Und dann, wo kriege ich die Segler dafür her, die mit mir das Ding segeln? Weil das ist ja kein Einmannboot.
Genau. Erstmal nochmal ganz kurz zum Boot. 69F, die es noch nicht können. Am besten einmal irgendwie ja, auf super, Instagram super, oder super, Facebook. Dass du das
nochmal ansprichst.
Einmal 69F Sailing suchen oder auch bei mir auf dem Account gibt's viele Videos dazu. Ist ein Vollcarbon Monohull, ein Rumpfboot, Foiling und ja, hat damit ziemlich viel Ähnlichkeiten oder schon auch Ähnlichkeiten zu einem America's Cup Boot irgendwie. Wird zu dritt oder zu viert gesegelt und ist gebaut von Persico, also der Bootswerft, die auch mit dem ganzen Thema High-Performance, Foiling, Yachten für America's Cup und Co. Schon eine der besten Werften in ganz Europa und weltweit sind. Ja. Also wirklich auch ein sehr, sehr schönes Boot einfach. Hat aber auch also viele Gemeinsamkeiten von den von Imokas und Co. bauen die wirklich alles. Und das Boot hat aber relativ viel Gemeinsamkeiten von den ganzen Controls und Co. Zum 49er. Deswegen ist es eigentlich für einen, sag ich mal, jemand, der aus dem 49er oder olympischen Segeln kommt, relativ intuitiv zu bedienen, das Ganze. Und genau. Das erstmal zum Boot. Dann zweite Frage, was du gestellt hast. Team. Auch ganz, ganz interessant. Es gibt diesen Youth Foiling Gold Cup. Der ist U25. Mixed Teams oder reine Female Teams, also reine Mädels Teams. Und man muss zwar für eine Nation starten, man muss aber nicht quasi die Nationalität des Landes besitzen. Das heißt, man kann auch quasi ein internationales Team aufstellen, man muss halt dann am Ende nur irgendwie für eine Nation starten.
Und dein Team ist international, ne? Also
genau,
ihr seid ja eine wilde Mischung. Wie geht das?
Wie geht das? Dann habe ich einfach überlegt, so okay, wenn ich schon kein nationales Team machen muss, dann mache ich es doch international. Dann habe ich einfach überlegt, so, okay, wen in Europa oder weltweit kenne ich denn, der da Bock drauf hat, der das segeln kann, der sich mir mindestens so gut ist wie ich, und der da vielleicht irgendwie Bock hätte, mit mir da ein Team aufzustellen. Und dann habe ich meinen guten Freund Jan aus der Schweiz angerufen, den ich bei dem Opti-Event in Bermuda kennengelernt habe, und habe ihn gefragt, ob er Bock hat. Und der hat keine 2 Sekunden gezögert und ja gesagt. Und dann, sag ich mal, standen 2 Drittel vom Team. Das letzte Drittel haben wir gesagt, okay, brauchen wir ein Mädel. Und die 2 vorderen Jobs auf dem Boot, also Mainsheet Trimmer und Foil Controls, sind, sag ich mal, muss man relativ kräftig für sein. Steuern ist, sag ich mal, nicht so super anstrengend, rein körperlich. Das heißt, gesagt, okay, macht Sinn, dass wir dann ein Mädel mit an Bord holen, weil es einfach von genetisch gesehen her ein bisschen einfacher ist. Und haben dann nach einem Mädel gesucht, das den 6NF steuern kann. Und sind dann nach langer Suche, was wirklich nicht einfach war, weil viele Mädels, die das können, dann doch irgendwie in der olympischen Kampagne feststecken oder da halt unterwegs sind und das einfach zeitlich nicht drin ist, 2 solche Kampagnen gleichzeitig. Und haben dann über Connections hier und rechts den Kontakt von CJ Perez bekommen aus den USA oder aus Hawaii besser gesagt. Und ja, haben die einfach mal angerufen. Und zu CJ muss man sagen, dass sie halt einfach hinter Jimmy Spittle auf dem Sail GP von den USA sitzt und dort mitfährt. Und aber auch erst 18 Jahre ist. Da haben sie einfach angerufen und gefragt.
Ja, das ist so geil, wenn du das erzählst. Ich meine, also ja, okay, das, die Suche war lang, hast du gesagt, aber ich meine, inzwischen ist CJ Perez ja kein unbeschriebenes Blatt mehr, ne? Oder sag, okay, alles klar, ich ruf die mal an und frag, ob die mit mir segelt. Das klingt halt, also aus meiner Perspektive klingt das halt irgendwie so unglaublich. Und du sagst, ja, haben wir einfach mal anrufen. Also, dass sie alleine rangeht und dann halt auch sagt, okay, Jungs, ich hab Bock auf euch, ich segel mit euch das Ding.
Ja, vor allem kannte sie uns ja absolut gar nicht. Wir kannten sie nicht.
Genau.
Wir wussten nur, okay, sie fährt dort mit. Aber sonst kannten wir sie ja absolut nicht. Und sie so, yo, eigentlich habe ich schon nach einem Team gesucht, gut, dass ihr anruft. hatte den 6NF auch schon im Auge und hat gesagt, yo, passt, machen wir. Und das war Ende Dezember und wir sind im Anfang Februar war dann der erste Event in Miami. Und wir sind quasi nach Miami geflogen, ohne uns vorher einmal wirklich getroffen zu haben. Wir hatten irgendwie 2 Stunden Zoom-Meetings zusammen in Summe. Sind dort angekommen, am ersten Abend getroffen, am nächsten Tag zusammen gesegelt. Uns hat gut funktioniert.
Ja, genau. Ich hatte ja noch die Frage gestellt, also man kennt das ja so ein bisschen von, sagen wir mal, nationalen Bootsklassen, wie die dann abseits der olympischen Segeln natürlich probieren, irgendwie Leute, die dann Kampagne beendet haben und so letztendlich ein bisschen in die einzelnen Klassen reinzukriegen. Also ist ja immer irgendwie, ja, guck mal, willst du das nicht mal segeln? Wir haben hier ein Klassenboot, das kannst du mal haben, ne? Also, und ihr sagt, okay, ihr seid nach Miami geflogen und habt dann irgendwie da so ein Boot gehabt. Das muss ja auch irgendwie alles finanziert werden. Kannst du da nochmal sagen, wie ihr das gemacht habt? Weil das ist ja, das Geld dafür verdient man ja nicht mit einem einfachen Ferienjob. Und du hast ja auch gar keine Zeit dafür, ne?
Na, beziehungsweise, man muss, wie ich glaube, das ist speziell und erklärenswert, wie das funktioniert mit den Booten in diesem Youth Gold Cup. Wie diese ganze Serie funktioniert und was man mitbringen muss quasi und was man bekommt, sage ich mal.
Als Sportler ist es sehr angenehm, das Ganze. 6NF, die Klasse, besitzt 6 Boote. Diese 6 Boote unterhalten die kümmern sich um die ganze Wartungsarbeiten, die daran zu machen sind, die ganze Logistik. Das heißt, als Sportler komme ich mit meiner Sporttasche dort ab, gehe segeln und fahre danach wieder nach Hause. Das heißt, die bringen die Boote durch ganz Europa. Die haben 6 Boote in Europa und 6 Boote in den USA. Die fahren sie dort quasi von Event zu Event. Es gibt ein Shore-Team, was sich um das Auf- und Abbauen und Logistik der Boote kümmert. man kommt an, die Boote sind mit Persenning abgedeckt da, man nimmt die Persenning runter, packt die Segel rein, der Trim ist schon eingestellt, an dem dürfen wir auch nichts verändern. Wir gehen segeln, wenn was kaputt geht, ist es ja aufgrund dessen, dass es nicht dein Boot ist und du das Boot ja nicht davor immer gesegelt bist, ja nicht zwingend deine Schuld. Das heißt, die reparieren das sofort auf dem Wasser, die haben eigentlich alles an Ersatzteilen mit dabei. Ob da jetzt ein Riss im Genaker ist, in der Fock eine Schot gerissen ist, ein Block nicht mehr knarrt, alles dabei draußen. Das heißt, auch zwischen den Races, wenn was kaputt ist, fährt das Short Team im Motorboot ran, da hüpfen zwei Leute drauf, reparieren die das in 10 Minuten und dann geht's weiter. Was für uns Sportler sehr, sehr angenehm ist. Auf der anderen Seite muss es natürlich irgendwie bezahlt werden. Das heißt, wir besitzen als Team kein Boot. Ich muss auch sagen, so ein Boot kostet 200.000 Euro ungefähr. Also es ist wirklich viel, viel Geld. Das ist nochmal deutlich mehr, als ein 49er oder ein Acra kostet.
Es ist aber auch deutlich geiler. Also sind wir mal ehrlich.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, würde ich gar nicht sagen. Es ist anders. Es ist auch ein ganz anderes Segeln auf diesem Boot. Und man ist zu dritt, das darf man auch nie unterschätzen. Oder zu viert.
Ja.
Ist einfach eine ganze Ecke größer, dieses Schiff. Und eben aus Vollcarbon gebaut. Deswegen ist es auch einfach eine Ecke teurer. Und es ist so, dass quasi man Startgeld pro Event zahlt und da ist quasi die Nutzung des Bootes, die ganze Logistik, das Team, das darum da ist, quasi mitbezahlt. Pro Event können maximal 12 Teams teilnehmen. Das heißt, es wird wie bei der Bundesliga durchgewechselt auf dem Wasser.
Ja,
es klar, gibt quasi dann...
Also,
ja.
Das geht, da geht es ja auch um Nachhaltigkeit und alles Mögliche. Man braucht ja nicht jeder sein eigenes Boot. Also, ich glaube, das ist ein Modell mit Zukunft, ja.
Ja, das ist, die Boote werden aktuell, die Europaboote vor allem, die haben richtig viele Segeltage. An die 300 Segeltage pro Jahr. Weil die werden einfach die ganze Zeit von Location zu Location gefahren, aufgebaut, dann gibt's. Kann man die Boote zu Trainingszwecke natürlich dann auch mieten oder Firmen-Events mit denen machen. Also es gibt eine Bandbreite an Angeboten. Die haben auch eine Foiling Academy, wo man dann quasi einen Profi mit drauf bekommt und dann da Foiling lernen kann auf diesen Booten. Und die werden die ganze Zeit genutzt. Und während der Regatta ist so, es gibt quasi draußen noch ein Island-Boot, quasi einfach ein großes Motorboot, wo quasi dann immer die Teams, die gerade nicht segeln, draußen warten, dem Racing aber direkt zugucken können. Kann man dann zwischendurch nochmal einen Shake trinken oder Müsli-Riegel essen und dann geht's weiter. Und dann wird man mit Motorbooten einfach kurz von rechts nach links geschuttelt.
Mhm.
Und dann fährt man da irgendwie immer 2-3 Races am Stück und dann wird wieder getauscht.
Flo, weißt du was? Ich mir gerade denke. Und ich wäre enttäuscht, wenn du nicht das Gleiche denkst.
Das ist Bundesliga nur ein Geil.
Ja, nee. Ich denke da viel egoistischer. Flo, das schreit nach Betriebsausflug.
Ach so. Ja.
Das ist auch, das auch wirklich lässig. Wir hatten letztens einen Sponsor mit dabei, auf dem Boot bei uns. Den kann man einfach als vierte Person mit draufsetzen. Und wir sind mit 30 Knoten über den Gardasee geballert.
Geil.
Ja, der hat von rechts nach links gegrinst.
Ja, das glaube ich. Ich frage mich tatsächlich, als du das so erzählt hast, als du angefangen hast zu erzählen, gesagt, okay, das habe ich alles schon mal gehört. Irgendwie, weil das war im ersten Jahr der Segelbundesliga, war das ja genau der gleiche Modus. Aber der Modus bei der Segelbundesliga ist inzwischen ja verändert. Und ich glaube, der Punkt ist wirklich der, dass die Klasse begriffen hat, dass es nicht darum geht, die Boote zu verkaufen, ne, sondern halt irgendwie die Leute aus Wasser zu bringen und dann halt auch ein Boot zu bringen, was State of the Art ist, ne, also mit dem Foiling und der Academy dahinter und so. Das sind da, glaube ich, also das fand ich sehr, 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 sehr spannend, ja. Weil aus meiner Sicht ist das auch der nachhaltigere Modus dahinter.
Ja, natürlich, es werden einfach weniger Boote gebaut. Man kann, es gibt natürlich auch Teams, die noch eigene Boote haben, weil es parallel noch die Grand Prix-Serie gibt, das quasi ein Owner-Fleet von, weiß ich, inzwischen auch irgendwie 10, 12 Booten, die da quasi noch Rennen fahren. Und es gibt auch Youth-Teams, die ein eigenes Boot haben zum Trainieren, aber das ist natürlich ein ganz anderer Invest dann nochmal. So hält sich das Budget in Grenzen, es ist aber trotzdem teuer. Dieses Jahr war eine Woche Segeln, also ein Event, auch 5.000 Euro Startgeld.
Fürs Team?
Oder fürs Team. Fürs Team. Ja. Nächstes Jahr wird es nochmal eine ganze Ecke teurer, aus verschiedenen Gründen. Und es ist aber überschaubar. Also wir haben dieses Jahr irgendwie, werden wir irgendwie an die 50.000 Euro oder so zu dritt. Das geht noch. Für Segelkampagnen.
Also.
Ist das noch, hält sich das noch im Rahmen?
Bevor wir die Frage ansprechen, die alle wirklich jetzt im Kopf haben, wie kommst du an die Kohle und was habt ihr so für Partner und was machst du eigentlich? Wie läuft's denn so? Also, seid ihr gut dabei? Werdet ihr immer besser? Erzähl mal ein bisschen was vom Wasser. Also, kommt ihr als
vom Segeln. Also, ich glaube, man hört es an meiner Stimme
darum
schon.
Darum geht es ja am Ende. Unfassbar das Ganze Bock. Drumherum ist ja wurscht.
Ja, genau. Das Drumherum unfassbar. Ist zwar auch irgendwie immer existent, aber am Ende geht es um Segeln. Und das, muss ich sagen, macht wirklich richtig Bock. Gerade ausfeulen mit diesem Boot oder überhaupt abzuheben, ist relativ einfach. Aber das Spannende ist natürlich, dass die Races, wir haben maximal irgendwie 10 bis 12 Minuten dauern die Races. Kurzer Kurs, viele Manöver. Es gibt eine Regel, dass wir mindestens zwei Halsen und Wenden machen müssen. Das heißt, das ganze Thema, sag ich mal, typisches Einbahnstraßenfahren ist damit schon mal eliminiert. Weil in den ersten Seasons hat halt jeder nur eine Halse auf dem Daumen und eine Wende ins Ziel gemacht, so ungefähr. Und jetzt musst du auf einmal anfangen, da mindestens irgendwie drei Halsen und zwei bis drei Wenden auf der Kreuz zu machen. Und da ist einfach der Puls die ganze Zeit hoch. Also ich habe als Mainsheet-Trimmer, das vielleicht nur kurz, CJ steuert, ich mache die Großschutt und Jan macht die Foils vorne. Ich habe einen Durchschnittspuls von um die 165 bis 170 im Race, die 10 Minuten durch mit Spitzen an die 190 ran. Weil es einfach, wird einfach 10 Minuten durchgeballert. Halbwind Start meistens, was es auch super spannend macht, ist auch, was man als normaler Segler einfach nicht kennt. Dann darf man erst 5 Sekunden vorm Start aufs Foil, was es auch super schwierig macht, wenn man jetzt quasi nicht wie beim SailGP ewig lang Anlauf nehmen kann. Und sag ich mal, mit relativ konstanter Geschwindigkeit an die Linie rankommt, sondern nein, Time Distance mit einem ständig beschleunigenden Boot. Auch eine ganze.
Wo ist die Bremse?
Ja, das ist nicht so einfach.
Das ist ja quasi wie ein Opti. Also, du stehst ja dann quasi. Also,
ja. Wir stehen bis 15 Sekunden und fallen dann ab.
Ja, genau, ja.
Wir hoisten den Genaker auf Amwindkurs. Stehend quasi und fallen dann mit Genaker ab. Und wenn du dort nicht ein bisschen, also du musst das Timing und Bootspeed müssen da sein, weil sonst kippt man einfach nach Lee um, weil das Ding zu viel Power hat. Das aufrichtende Moment wird primär durchs Foil erzeugt und das fängt halt erst bei 5-6 Knoten an zu arbeiten, so richtig.
Reine Physik.
Ja. Das ist wirklich
krass. Vielleicht machst du mal Beschleunigung.
So, und dann Lukas, dann fahrt ihr den Kurs auch, also Halbwindstart, fahrt ihr SailGP-Kurs im Prinzip? Oder wie?
Ähnlich. Wir sind quasi Halbwindkurs, dann haben wir eine quasi Ablauftunnel, wo es dann Vorwind runtergeht. Da müssen wir dann unsere drei Halsen oder zwei, je nachdem, und ein Gate, dann wieder einen Amwind hoch zur gleichen Tonne und dann wieder Halbwind ins Ziel zurück. Was halt auch taktisch relativ interessant macht, weil man halt die Lufttonne nicht normal rundet, sondern rechtsrum. Was vorfahrtstechnisch auch nochmal sehr viele Optionen, sage ich mal, gibt. Dann fahren wir auch mit den High-Speed-Rules, was auch das Ganze nochmal ein bisschen enger macht. Und ja, einfach wirklich enge Rennen. Und es kommt eben primär auf die Manöver an. Und dort ist so aktuell, sagen die Holländer, dass sie schon mal es geschafft haben, einmal eine Foiling-Wende zu fahren. Es ist aber sehr, sehr schwierig. Foiling-Halsen. Sie sagen es und es gibt kein Beweisvideo. Es ist auch wahrscheinlich möglich. Wir sind kurz davor, es zu schaffen. Aber man hat halt einen um die 19 Knoten. Also normal am Windspeed sind irgendwie um die 14, wenn man schön gutes VMG fahren möchte. Aber wir fallen vor der Wende quasi ab, beschleunigen auf bis zu 19 Knoten und fahren dann eine Wende. Und ja. Ja, steuern halt so schnell ein, wie es irgendwie geht. Das heißt, man fliegt eigentlich von alleine auf die andere Seite und muss sich nur irgendwie gucken, dass man auf der anderen Seite heil ankommt und festhalten. Ich mich jetzt in Einzelwänden auch schon einfach rausgefeuert auf der anderen Seite.
Ja, das glaube ich.
Ja. Und viele blaue Flecke.
Ja.
Ja, aber es ist, macht das Segeln an sich macht wirklich richtig Bock. Auch zu dritt ist es wirklich sehr lässig zu segeln. Es ist kommunikativ. Ist ein ganz wichtiger Punkt. In den meisten olympischen Bootsklassen ist man entweder allein oder zu zweit. Zu dritt ist es nochmal ein ganz anderes Level an Komplexität.
Ja.
Oder wie geht man nach einem Rennen miteinander um? Wie kommuniziert man, wenn es nicht so gut gelaufen ist? Im 49er musste ich mit meinem Vorschotter klarkommen. Da wusste ich, okay, was muss man vielleicht sagen? Wie reagiert der? Jetzt habe ich zwei an Bord. Die wahrscheinlich unterschiedlich reagieren werden auf die Situation. Wie geht man damit um? Ganz, ganz viele Aspekte, die mich da jetzt auch neu gelernt habe bei dem Ganzen.
Bist du da eher der Ruhige oder der Lustige oder welche Rolle spielst du da? Oder kann man das so nicht sagen?
Ein Deutschen und ein Schweizer an Bord, das ist relativ ruhig bei uns.
Also CJ Nein. hat die Hosen an, willst du damit sagen, ja?
Ja, die kommandiert uns schon gut durch die Gegend. Und die Wenden ballert sie auch so dolle durch, dass wir vorne einfach nur durch die Gegend fliegen. Es gibt für den Steuermann gibt so einen Griff zum Festhalten am Ausleger draußen, dass wenn sie die Wände reinballert, sie sich aber festhalten kann. Und wir müssen genau währenddessen auf die andere Seite laufen. Das ist aber ziemlich witzig, glaube ich, zum Zuschauen, wie wir dann auf die andere Seite purzeln.
Das, Lukas, das sind doch die Storys, die wir hier hören wollen. Ja? So, aber irgendwie macht es ja gar nicht so schlecht. Ich habe gesehen auf Instagram, ihr habt Bronze geholt letztes Wochenende, vor zwei Wochen am Gardasee.
Ja, genau.
Oder fliegt falsch.
Ja, genau. Letztes Wochenende war am Gardasee der vierte von vier Acts in Torbole und wir wurden einfach die ganze Woche mit typischen Gardasee-Bedingungen bedient. Jeden Tag perfekte Foiling-Bedingungen und 30 Grad. Wir hatten echt eine Hammer Zeit und haben uns dort erstmal unter die Top 6 gesegelt und sind dann nochmal zwei Tage die Finals quasi ausgefahren und sind dort Dritter geworden am Ende. Was uns wirklich sehr, sehr gefreut hat, weil bei den letzten Events haben wir es immer leider nur auf dem fünften Platz geschafft und haben jetzt wirklich auch nochmal viel in Training investiert gehabt, haben davor nochmal einen 6-Tage-Trainingsblock gemacht, wo wir wirklich nur Manöver trainiert haben und ja, haben uns damit fürs Grand Final qualifiziert, das im November in Barcelona in der America's Cup Venue stattfindet.
Also erstmal Glückwunsch. Glückwunsch, Lukas.
Vielen Dank.
Dann haben wir, Flo, das ist ja wirklich so ein total gute Nebenprodukt von Podcast, dem Podcast machen, ist, dass man dann immer wieder auch was findet, worauf man dann so hinfiebern kann. Ja, so.
Ja.
So, jetzt ist ja der Sommer langsam durch, jetzt sind gerade schon noch so 49er-Weltmeisterschaften sind noch und Ilka 7 ist gerade noch WM in Villamura, die mich interessiert, aber dann wird es ja wieder dünn quasi mit den Events, so ein bisschen.
Wir haben noch das Event von den Seglern der FH, das muss ja an diesem See da irgendwie.
Stimmt.
In Italien.
In Triest, ja, nee, die Förderracer ja, genau. sind auch noch, ja genau, aber das ja, meine genau. ich. Man findet dann immer wieder diese Sachen, wo man sich denkt, okay, da ist nochmal was Spannendes und da ist nochmal was Spannendes und dann ist ja zum Glück alle drei Wochen CellGP. Ja, Lukas, ich weiß, du bist ja da auch ein bisschen ein CellGP-Nerd. Und das war ja jetzt gerade am Wochenende. Ich habe es mir tatsächlich verkniffen, dann das Wochenende auch noch SailGP zu gucken, aber dann das am Montag als allererstes nachgeholt. Und
dann würdest du direkt Sonntag, Samstag heiraten, Sonntag Scheidung.
weil beim Hochzeitsfrühstück der SailGP Livestream läuft.
Genau. Ja, ja. Ja, genau.
Das mit dem SailGP, Lukas, ist das ein Ziel für dich oder was sind überhaupt jetzt deine Ziele, wenn du jetzt sagst, die Saison quasi in eurem Boot geht ja jetzt auch langsam dann quasi zu Ende, wenn man so will, also ja. Wenn ihr dann das Grand Final da im November gesegelt seid, wie geht's dann weiter, also zum einen, wie geht's kurzfristig weiter, dann nach Weihnachten oder so und was sind so langfristige Ziele, weil du hast gesagt, du wolltest dann mal für ein Jahr was anderes machen,
Das Jahr ist jetzt rum.
Mal behaupten, das Jahr ist jetzt rum und ich würde einfach mal auch behaupten, du hast einen Weg für dich gefunden, oder? Du gehst ja jetzt nicht zurück in 49er, würde ich.
Ja, ich habe tatsächlich drüber nachgedacht die Tage, und weil ich mir eben dieses Jahr gesetzt hatte und bin jetzt aus mehreren Gründen einfach super, super happy, gerade in dem, was ich mache. Es macht mir wieder richtig viel Spaß. Wir haben jetzt gemerkt, dass wir auch erfolgreich sein können in dem, was wir dort machen. Das ist auch einfach was im olympischen 49er-Segeln dauert. Es sehr, sehr lange, aufgrund der Erfahrungsjahre, die man braucht, bis man wirklich mal Erfolge einfährt. Und ich stand vor ein paar Wochen oder vor einer Woche jetzt hier endlich mal wieder auf dem Podium, wo es ein richtig harter Fight für war, wo es auch gut besetzt war mit guten Teams und es hat einfach richtig gut getan. Zudem funktioniert das Team richtig gut, es macht Spaß und deswegen werde ich das jetzt auf jeden Fall, es ist der Plan, dass wir das nächstes Jahr weitermachen. Ich kann es noch 2 weitere Jahre vom Alter her machen. Und der Ziel ist jetzt natürlich erstmal kurzfristig im November das Grand Final zu gewinnen und dort das Preisgeld abzusahnen. Ist nämlich auch sehr attraktiv für uns Sportler. Es gibt nämlich einfach einen 40.000 Euro Gutschein für die nächste Saison, die man in Startgelder und Trainings investieren kann.
Ja, gut, dann, das ist, also, ich drück die Daumen.
Das macht's ganz ein bisschen attraktiver.
Genau, bevor ihr weiterredet, wollte ich mal kurz einhaken, weil wir kommen ja noch auf den Punkt. Und das, ich finde es gerade Wahnsinn, wie sich so diverse Folgen, die wir schon gemacht haben, in dieser einen Folge jetzt widerspiegeln. Also ich erinnere mich jetzt auch ganz krass an die Folge mit Vincent, der meinte, ey, lass mal Profis die Regatten organisieren. Dann wird das halt nämlich, wird es mich einerseits zum Zuschauer, für den Zuschauer spannend, aber halt auch für die Aktiven selber. Ne? Stichwort Preisgeld. Das macht total Sinn, dass das Marketing-Profis machen, die dann dementsprechend auch da gucken, dass das so attraktiv wird, dass sie dann dementsprechend die Sponsoren holen, die wiederum so viel Geld geben, dass das ein Anreiz ist, für die Sportler da mitzumachen. Also so die Kette, ich finde es gerade Wahnsinn,
grundsätzlich,
Lukas, dass du das auch nochmal erzählst.
Das Marketing im 16F ist so viel besser vom Veranstalter her schon, als das, was im Olympischen passiert. Wir haben einfach jeden Tag einen professionellen Fotografen und Drohnenpiloten mit auf dem Wasser, der jeden Tag Fotos und Videos in bester Qualität produziert, die wir frei zur Verfügung bekommen. Zudem posten die Rennergebnisse live auf Instagram. Es gibt jetzt noch keinen Livestream richtig, wo man zuschauen kann. Aber ich habe Feedback aus Familie und Freundesumkreis bekommen, dass es viel besser ist zum Mitfiebern bei dem Ganzen. Weil man eben live up-to-date über die Rennergebnisse gehalten wird. Wenn wir ein Race gewinnen, wird das direkt live auf Instagram eine Minute später gepostet. Mit einem Teamfoto von uns zusammen. Alle im Team werden auf dem Post getaggt und wir können es alle reposten. Super Werbung für die Marke. relativ simpel, aber es funktioniert. Und dort machen sie eben auch relativ viel richtig. Noch nicht perfekt, aber sehr viel besser als in anderen Bootsklassen.
Ja, es ist auf jeden Fall mal Lichtjahre von dem entfernt, was der olympische Deutsche Seglerverband auf Social Media veranstaltet. Und das ist auch meilenweit entfernt von allen olympischen Seglern, weil die halt gar nicht die Zeit haben, sich in der Art und Weise, wie sie sich präsentieren müssten, selber präsentieren können auf Facebook und Instagram, weil die müssen ja irgendwann nochmal auch trainieren, essen, schlafen. Ja, du hast gar nicht die Zeit. Und wenn du halt natürlich von Veranstalterseite jemanden hast, der das mit einer Professionalität dir abnimmt, ist das eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und das macht es auch für uns Sportler einfach viel angenehmer. Wenn du nämlich dann einfach an Land kommst, okay, dann bist du in 10 Stories getaggt, dann kannst du dir aussuchen, welche reposte ich, dann machst du noch ein, zwei selber mit dazu und dann hast du da seine Follower mit einer coolen Story über den Tag hinweg up to date gehalten.
Ja, sehr schön. Deine Follower, also das sind ja nicht nur Fans quasi, sondern das sind ja dann auch immer die Leute, die dich unterstützen und ich finde ja tatsächlich eine Sache, die du machst, besonders interessant und das sind die Clean Sailors. Ich weiß nicht, ob der Übergang jetzt so gut funktioniert hat, aber erzähl einfach mal ein bisschen was davon.
Ja, Clean Sailors, da bin ich tatsächlich schon seit über einem Jahr jetzt Mitglied, sag ich mal. Es ist eine gemeinnützige Organisation aus Großbritannien, die sich für einen Segelsport einsetzt, der, sag ich mal, die versuchen, den Impact, den negativen Impact des Segelsports auf die Natur, speziell auf die Weltmeere, zu reduzieren. Weil, wie wir alle wissen, fahren wir dort mit Carbonbooten, Glasfaserbooten und Co. durch die Gegend. Das ganze Thema Cruising ist auch, hinterlässt auch Spuren im Meer. Die ganzen Häfen, die ganzen Reisen, die wir als Profisportler antreten und Co., das hinterlässt alles seine Spuren. Und wir haben uns eben zum Ziel gesetzt, dort einerseits Aufklärungsarbeit zu leisten, andererseits aber auch einfach Tipps und Tricks mit an die Hand zu geben, wie wir Sportler es im Alltag ja einfach ein Stück besser machen können. Und sind eben ein internationales Team von Südafrika, Europa, eben weltweit, primär Europa verteilt und setzen dort verschiedene Projekte um. Von Clean Sailors direkt bekommen wir aktuell aber kein Geld. Es ist einfach nur, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen als Team dass unseren Sport, unsere Plattform zusätzlich noch was draufsetzen, um eben unsere Reichweite für einen guten Zweck zu nutzen.
Spannend. Ich habe ja immer gedacht, dass du das Ding mitgegründet hast.
Mitgegründet habe ich es nicht. Aber ich bin tatsächlich der erste Ambassador von Clean Sailors. Und Holly, die das Ganze gegründet hat, kommt aus Großbritannien, ist eben auch bei uns im Racing-Team die Teammanagerin. Genau, so arbeiten wir dort wirklich super, super eng zusammen.
Und jetzt machst du den ganzen, wir haben schon gesagt, du studierst nebenbei so ein bisschen, wenn man das so hört. Du segelst viel, ihr geht mal trainieren. Ich nehme an, du hältst dich körperlich fit, weil es einfach vonnöten ist dann. Und die restlichen Stunden des Tages steckst du dann in Sponsorenakquise oder wie darf man sich das vorstellen?
Ja, ich habe noch eine Freundin. Das ist auch noch eine Freundin, Freundin und ein Tiny House, was wir bauen.
Nee, das hattest du ja auch schon erzählt, aber das.
Ja, mein die bekommt Fehler, auch noch ein bisschen was von meiner Zeit. nein, sonst Sponsorenakquise ist natürlich ein Riesenthema auch bei uns. Ich sag mal, allein durch die Wahl der Disziplin oder der Bootsklasse jetzt ist es mit den Sponsoren tatsächlich ein bisschen einfacher geworden. Es ist einfacher,
ach Quatsch,
für dieses Format, mit diesem Boot, mit diesem Team, mit dem Clean Sailors Gedanken dazu, es ist etwas einfacher geworden, Sponsoren zu finden. Das heißt aber nicht, dass es einfach ist und es wirklich sehr, sehr viel Zeit braucht. Einerseits Sponsorenakquise im ersten Jahr, wo uns niemand kennt, wo wir 100 Follower auf Instagram haben, was wir stetig versuchen aufzubauen, dort für den ersten Event in Miami, keine Ahnung, 10.000 Euro zu finden, war schlichtweg unmöglich. Das heißt, wir haben am Anfang der Saison schon auch privat leider nochmal auch gut Geld reinstecken müssen in dieses ganze Projekt. Inzwischen haben wir aber schon auch ein paar 10.000 Euro an Sponsorengeldern zusammen bekommen. Und ich habe festgestellt, dass das Segelnetzwerk außerhalb des olympischen Segelns sehr, sehr groß ist, sehr, sehr gut vernetzt ist und ja, man einfach auch auf Plattformen wie LinkedIn zum Beispiel super aktiv sein muss, um damit an potenzielle Sponsoren ranzukommen.
Ich lache nur deswegen, Lukas, weil du schon wieder einen Satz von Flo wiederholt hast, unbewusst.
Ja, ja, ich weiß, Flo, aber es ist LinkedIn ist eigentlich die Plattform, über die ich ausschließlich Sponsoren suche. Und zwar gibt es einen ganz einfachen Trick. Man geht auf die America's Cup Seite bei LinkedIn, dann sind da irgendwie 100 Likes drunter und dann schaut man mal, bei wem denn bei den Personen irgendwie Geschäftsführer oder CEO oder Marketing mit dabei steht. Dann findet man nämlich schon mal den segelaffinen Marketing oder Geschäftsführer. Und so habe ich tatsächlich einen Sponsor akquiriert. Zwar nur einen, aber dem habe ich dann einfach ein Rechtsanwaltbüro aus Österreich, dem habe ich einfach angerufen, 5-mal, bis ich irgendwann durchgekommen bin. Dann wollte mir am Telefon eigentlich absagen. Und dann habe ich es geschafft, am Telefon ihn dann doch noch zu überzeugen, Bronzesponsor von uns zu werden. Und die haben dann einen Firmenausflug zu einem von unseren Events gemacht, sind sich dort ein Boot gemietet mit Fahrer und haben einfach uns einen ganzen Nachmittag bei perfekten Foiling-Bedingungen beim Racen zugeschaut, abends zusammen mit dem Abend gegessen und die hatten einfach eine Bombenzeit.
Aber jetzt, ich muss das nochmal einmal kurz zusammenfassen, weil das sind genau die Dinge, die so wichtig sind und die im Olympischen Segeln einfach nicht gemacht werden. Also, das muss man mal klar so sagen und ich finde es stark, dass ich nicht das schon wieder erzählt habe, sondern du das diesmal erzählt hast. Also sich bewusst machen, auf welchem Kanal, also erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen, dass man eine Oberfläche braucht, ne? Zu sagen, okay, Website, Instagram-Kanal, LinkedIn-Kanal, eventuell Facebook-Kanal, Newsletter, ne? Und dann aber zu sagen, okay, was mache ich denn auf welchem Kanal, ne? Also, dass man auf Instagram definitiv keine Sponsoren akquiriert, muss eben irgendwie klar sein, ne? Aber dann zu sagen, okay, wie kriege ich es aber mit der wenigen Zeit hin, die Inhalte, die ich habe, so anzupassen. Und das, was du genau gesagt hast, wie du dir die Leute auf LinkedIn suchst, ist das, was jede Firma, also was jeder Sales-Mitarbeiter in jeder Firma macht. Sich zu gucken, okay, wo ist denn meine potenzielle Zielgruppe? Von, ne, wenn es darum geht, dass du Produkte verkaufen musst, ist der Vertriebler dran, genau sich die Leute halt auszusuchen aus dem Einkauf oder CEOs, die sagen, okay, ich habe das passende Produkt für dich. Und letztendlich ist es ja beim Sponsoring genau das Gleiche. Da geht es nicht darum, ein Produkt zu verkaufen, aber eine Werbefläche zu verkaufen. Und dann zu sagen, okay, ich suche mir die Leute auf LinkedIn, segelaffine CEOs oder Marketingleute, vielleicht auch aus dem Mittelstand oder so, ist ja immer geil, weil die halt ja auch entweder die CEOs da golfen oder segeln. Ist ja nun mal so. Und die spreche ich dann einfach an. Und wenn ich dann meine 7 Sachen zusammen habe, einen ordentlichen Auftritt, entweder auf LinkedIn oder auf Instagram oder mit einer Webseite, dann habe ich schon mal ganz viel gewonnen. Um dann aber, und das ist der nächste wichtige Schritt, nicht zu sagen, es geht gar nicht darum, das Logo auf dem Segel zu präsentieren, sondern sich als Markenbotschafter hinzustellen, sodass man sagt, okay, ich mache hier meine Incentives mit den Leuten zusammen, sorge entweder dafür, dass sie eine geile Zeit mit mir auf dem Wasser haben oder erzähl denen meine Erfahrungen als Leistungssportler, wie es darum geht, zielgerichtet zu arbeiten. Das ist genau das, was die Leute ja sehen wollen in den Firmen, mit denen man die überzeugen kann, dafür Geld auszugeben.
Ja, genau das haben wir gemacht. Halt das, was, einmal, eine Sponsor ist gekommen und hat einfach zugeschaut. Mit dem anderen Sponsor waren wir zusammen segeln. Und dann habe ich bei dem einen Sponsor für die Azubis noch einen Vortrag gehalten. Über Zeitmanagement und Zielsetzung. Und das ist quasi unsere Gegenleistung, weil wir haben das, sag ich mal, Problem, da wir die Boote ja durchtauschen, können wir die nicht branden. Wir haben quasi, sag ich mal, in Anführungszeichen ein Branding-Problem, weil wir das eigentlich können. Was wir gemacht haben, dass wir das Boot gemietet haben für Training, im Training gebrandet, dann quasi Fotoshooting gemacht mit den Aufklebern drauf, dass wir trotzdem quasi unsere Sponsoren bekommen von uns trotzdem Bild- und Videomaterial mit gebrandet, aber im Race selber können wir nicht mit Branding fahren.
Aber ey, Lukas, das klingt nach einer Sache mit richtig viel Hand und richtig viel Fuß, ey. Also bin sehr beeindruckt. Flo sagt, Flo ist ja dann immer und sagt, ja, ja, genau, endlich macht's mal einer richtig. Und ich denke mir, ja, boah. Also dazu war ich in dem Alter nicht im Ansatz fähig.
Ja, das stimmt.
Es ist also Respekt, unfassbar viel Arbeit.
Dass du das mit Anfang 20, ja.
Und wir lernen jedes Mal unfassbar viel dazu. Wir haben jetzt die erste Saison, sage ich mal, die erste Sponsoring-Runde hinter uns. Unsere Sponsoring-Mappe ist viel besser geworden. Wir wissen jetzt viel besser, okay, was können wir auch verlangen? Wo ist unser Wert? Wie akquirieren wir Sponsoren richtig? Und ich meine, ihr kennt selber, im Segel gibt es kein Limit, was man an Geld ausgeben kann. Wir haben kein Problem, ein Budget von 100.000 Euro im Jahr auszugeben. Wenn wir 300.000 finden, ist auch kein Problem, dann kaufen wir halt ein Boot. Und trainieren noch mehr dazu. Das heißt, unser Ziel ist es schon, auch einfach die nächsten Jahre, vor allem nächstes Jahr, unser Budget einfach nochmal ganz Ecke aufzustocken, um einfach seglerisch dann wieder die Möglichkeit zu haben, mehr zu trainieren und bei den Wettkämpfen besser abzuschließen. Das ist ja immer noch auf der einen Seite ist bei mir immer, Sponsoring braucht super viel Zeit, aber auf der anderen Seite darf man immer nicht das Segeln außer Acht verlieren. Aber wir brauchen natürlich auch Geld, um überhaupt segeln gehen zu können.
Ja. Lukas. Flo, ist dir aufgefallen, dass wir schon wieder ganz schön lange reden?
Ja, wir sind wieder bei der Stunde angekommen. Ich sag's ja. Also für alle Leute, die meinten irgendwie so, mach doch mal ein bisschen kürzer, aber was haben wir jetzt alles gelernt? Das hätten wir doch niemals in eine halbe Stunde gepackt,
nein,
oder?
Nein. Ey, es ist nach wie vor ein super, super, super spannendes Gespräch. Und ich habe tatsächlich noch eine Frage, also ich muss noch eine Frage stellen. Habe ich vorhin schon mal quasi angeteasert. Aber Lukas, langfristige Ziele, wo siehst du dich in fünf Jahren?
Stimmt.
Oder in 10?
Haben wir völlig abgedriftet von deiner Frage hier.
Ja, ist ja gut, also ist ja gut, war ja alles gut. Aber genau. Also schon SailGP, oder?
Ja, SailGP und America's Cup stehen bei mir auf jeden Fall ganz, ganz oben auf der Liste. Hier haben wir leider nur das Problem mit diesen Nationality Rules. Meine Steuerfrau ist schon im SailGP-Team. Jan ist auch dabei, ins Schweizer Youth America's Cup-Team zu kommen. Und wir als Deutschen ist immer so, ja, wohin denn bitte? Ich bin da auch schon so ein bisschen dran gewesen, hab mal mit Erik und Tommy und Bully auch schon mal telefoniert bezüglich SailGP, ob denn da was in der Pipeline ist. Ist aktuell noch ein bisschen schwierig, aber das ist auf jeden Fall ein großes, großes Ziel von mir, dort mitzumachen. Auch Thema Youth America's Cup ist auch was, wo ich sage, okay, das wäre doch mal ein Schritt, dass wir als Deutsche da mal ein Team auf die Beine stellen für 24. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Können wir jetzt gleich mal einen Aufruf machen. Alle Segler in Deutschland, die Bock haben, die sollen mir mal eine Insta-DM schreiben. Und dann schauen wir mal, ob wir da was auf die Beine gestellt bekommen.
Lukas, Alter, du sprudelst vor Energie. Und also wenn mit so viel Energie nichts geht, dann wäre das ja, schon fast nicht nur schade, sondern verschenkte Chance. Ja,
also nein, ich brenne weiterhin fürs Segeln und auch das olympische Segeln habe ich für mich auch noch nicht komplett abgeschlossen, das Thema. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich irgendwann mal wieder ins olympische Segeln einsteige. Mal schauen, wie es weitergeht.
Das wäre auch eine gute Story.
Ja, ich meine, das olympische Segeln läuft ja auf der einen Seite auch nicht weg, kommt ja erstens alle 4 Jahre wieder und ich bin jetzt 23, olympische Medaillen, wenn man sich das Alter anguckt, gewinnt man erst ein bisschen später, eher so um die 30. Und ich mache jetzt ja auch was, um ein besserer Segler zu werden.
Auf jeden Fall.
Ja.
Hast du noch Shoutouts, die du loswerden willst, weil sonst glaube ich.
Sonst machen wir einen Sack zu.
Eine Schleife drauf machen, ja.
Für alle, die sich jetzt dafür interessieren, was wir machen und da noch mehr Infos haben wollen, könnt gerne uns auf Instagram, Facebook, LinkedIn folgen, und zwar unter Clean Sailors Youth Racing Team. Wir haben auch eine Website, die heißt genauso cleansailorsyouthracingteam.com, und genau, dort ja, halten wir euch immer auf dem Laufenden, was bei uns so abgeht, wie die Reise weitergeht. Da würden wir uns ja einfach freuen, wenn da einfach noch mehr Leute dazukommen. Und wenn natürlich draußen jetzt irgendwelche Klicken, wenn da draußen irgendwelche potenzielle Sponsoren rumlaufen, die das cool finden, was wir machen wollen, oder die auf ein Firmen-Incentive oder irgendwas Lust haben, die können sich natürlich auch sehr gerne melden.
Auch wer weiß, wer alles gerne tut. Bei uns. Wir leiten das natürlich dann entsprechend weiter. Überhaupt kein Biggie. Ey, Flo, ich bin platt von der Fülle der Informationen und der guten und lustigen Geschichten. Tausend Dank, Lukas, dass du da warst. Wir hatten sehr viel
Spaß. Sehr, sehr gerne.
Ich bin mir sicher, dass die Hörer da draußen, Hörerinnen auch, also, so, ihr habt ein paar Fans gewonnen heute, sage ich. Das.
Ich find's total. Ich fand das irgendwie, das war wieder eine Folge, die wir relativ spontan gemacht haben und ohne viel Skript. Und ich find's Wahnsinn, was wir alles gehört haben. Und Toni, ihr macht das Ding jetzt seit irgendwie anderthalb Jahren und auch, also wir haben jetzt ja schon ein paar Sachen irgendwie hingestellt und wir hatten ja auch gute Gäste da, ne? Irgendwie auch, wenn ich mir überlege, dieses Thema, was mache ich denn eigentlich, wenn ich nicht die Nummer 1 bin in Olympia, ist dann für mich Segel auf dem oder Sail Racing auf dem hohen Niveau, ist es dann vorbei. Und wir hatten Philipp Kasüßke hier, der jetzt auf dem Big Boat unterwegs ist mit dem Offshore Team Germany. Jetzt haben wir Lukas nochmal, auch das ganze Thema, wie bezahle ich das und wie stelle ich mich hin und was gibt's denn alles da draußen? Ich finde das total spannend. Das erweitert meinen Horizont so krass doll. Danke, Lukas, dafür. Also es war richtig cool und
sehr gerne. Gemacht. Es hat mich auch überrascht, wie groß die Segelwelt außerhalb des Olympischen Segels ist und wie viele coole Segelprojekte es gibt, wo man auch als, sag ich mal, junger Segler einfach reinkommt und es ist einfach hingehen, fragen und einfach machen. Es gibt auch ganz viele wohlhabende ältere Segler, die sich freuen, wenn junge Menschen sich für ihr Boot interessieren. Und coole Projekte auf die Beine stellen. Einfach mal machen.
Dem haben wir nichts mehr hinzuzufügen, Lukas. Danke dir und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
Servus.